ARD.
Hallo?
Hallo, Theresa.
Warum lacht das so?
Weil du so süß aussahst gerade. Du warst richtig genervt. Und das fand ich süß. Entschuldige.
Ja, ich bin halt einfach, ein bisschen grantig. Das darf man auch mal sein.
Absolut. Da freut es mich ja, dass wir heute über Pinguinverbrennung zum Beispiel sprechen.
Was? Ja gut, in diesem Sinne, herzlich willkommen zu Weird Animals. Ich bin halt ein bisschen grantig, Robin ist gut drauf, aber das ist ja auch gut. Ich bin ja auch eine Wienerin, dementsprechend kann ich ja auch ein bisschen rumgranteln. Ich tue eh zu wenig österreichisches Kulturgut nach draußen tragen. Zu wenig Rechtsradikalismus, zu wenig granteln.
Was für ein schönes Kulturgut, ihr Wichser. So, geil, ja. Okay, ich bin ready. Ja, ich muss auch wieder ein bisschen mehr Berliner. Mir schreiben die Leute manchmal, Robin, jetzt Berliner doch mal wieder.
Ja.
Also jetzt sei doch mal nicht so. Brauchst dich nicht schämen, wir finden es cool.
Da verlieben sich dann gleich alle. Aber ihr habt sich eh schon alle längst in Robin verliebt. Weird, weird animals. Deswegen herzlich willkommen zu Weird Animals. Mein Name ist Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin aus Wien. Und heute bin ich ein bisschen grantig. Und mir gegenüber sitzt der gut gelaunte, wunderbare Robinga Schnögelrögel.
Ja.
Wie geht's, Robin?
Sehr gut, mir geht's gut. Robinga Schnögelrögel, mein Name, genau. Biodiversitätsblogger. Und ich bin voll gut gelaunt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, woran es liegt. Ich dachte zuerst, ich wäre total müde. Aber mir geht's gut.
Ihr habt es eingeschaltet bei Weird Animals. Wir reden hier jede Woche über ein weirdes Tier, das wir mitbringen. Letzte Woche habe ich ein wundervolles Tier mitgebracht und diese Woche ist Robin dran und ich freue mich schon sehr, weil ich schon eine Vorahnung habe, wer da kommt um die Ecke. Robin, hau raus.
Es kommt kleiner, süßer Pesto. Der Pinguin Pesto kommt auf uns zu.
Also, ganz kurz, Pesto ist gerade neben Mudeng, dem Zwerghippo-Baby, ein riesen Internetphänomen. Pesto ist ein Baby-Pinguin, ein junger Pinguin. Und du stellst wie immer eine weirde Frage, beziehungsweise eine Frage zu Anfang, die wir heute ein für alle mal klären. Und zwar, welche Frage stellst du, Robin?
Ist Pesto der Pinguin? Wir kommen auch noch darauf, welche Art das genau ist, in unserem nächsten Schritt. Aber ist Pesto das Opfer von Qualzucht?
Ja. Qualzucht vielleicht ganz kurz erläutern. Ich als Tierärztin habe damit viel zu tun. Qualzucht sind Tiere, die gezüchtet werden, ohne Rücksicht auf ihre Bedürfnisse zu nehmen. Das heißt, die Nasen bei französischen Bulldoggen zum Beispiel werden viel zu kurz gezüchtet, dass sie gar nicht mehr richtig atmen können. Und du stellst halt die Frage, ob Pesto Qualzucht ist. Also dieser riesige, fluffige Babypinguin, der ist wirklich riesig, Alter. Der ist viel größer als seine Eltern. Das verstehe ich alles nur nicht. Das musst du halt erklären. Du stellst halt die Frage, ob der Qualzucht ist.
Richtig.
Aber der hat ja eine Nase.
Naja, es gibt ja noch ganz verschiedene Arten der Qualzucht. Ja, zum Beispiel Dackelhunde haben ja so lange Rücken, so Wirbel, ne, Dingsies.
Genau.
Und so weiter und so fort. Ja, also es gibt ja alle möglichen Formen und Farben.
Ihr seht einen Dackel, Robin und ich sehen eine Prädisposition für einen Bandscheibenvorfall.
Richtig, so sieht es nämlich aus.
Gut, dann kommen wir mal zum Steckbrief von Pesto, unserem Internetstar.
Also Pesto gehört zur Arten oder zur Art der Königspinguine. Jetzt denken sich vielleicht einige, Königspinguine? Ich dachte, die heißen Kaiserpinguin.
Ah ja, stimmt.
Nein, ihr Schnuffis. Denn es gibt, der Königspinguin ist der zweitgrößte Pinguin, der Kaiserpinguin ist größer. Kaiser hat ja auch mehr Macht als ein König.
Ja, weil ein Kaiser ist ja quasi von Gott auch gesandt, sagt man. Aber ist es dann bei den Pinguinen auch so, dass der Kaiser
Ob die von Gott gesandt wurden? Also das wäre eine Katastrophe, weil wir noch eine Geschichte aufdecken heute. Also wir dippen nämlich nicht nur in Pestos Geschichte, sondern ich wollte unbedingt, ich bin bei der Recherche hierzu, auch über
Aber
eine
wir müssen
faszinierende
beim Steckbrief bleiben, Robin,
historische Geschichte. Ja, gestoßen, aber ich wollte nochmal ausreden. Mann, Theresa, jetzt steckst du mich an mit deiner Grumpeligkeit.
Entschuldigung.
Hab dich lieb. Theresa, ich hab dich lieb. Alles
ja, aber
gut.
Du stimmst, du darfst dich nicht anstecken. Alles so.
Alles ist gut, Theresa.
Sorry. Fühl
dich digital umarmt mal. Fühl dich mal umarmt.
Ich bin
heute
einfach so grantig und ich weiß nicht warum.
Hast du genug getrunken und gegessen?
Ja. Schlafen auch.
Dann ist hoffnungslos.
Ich glaube, ich habe zu wenig Zigaretten geraucht.
Ein Tabakbrötchen. Siehste, wird mal wieder Zeit für ein Tabakbrötchen. Eine Verbrennertüte. Ja, es wird mal wieder Zeit.
Also, Pesto.
Zurück zum Steckbrief. Größe vom Königspinguin, so zwischen 85 und 90, 95 Zentimetern. Ich habe mal meinen eigenen Körper mal wieder vermessen und kam auf den Schluss, dass...
Mal wieder. So macht man einfach so zwischendurch. Haben wir mal seinen Körper vermessen. Ja.
Kein weiteren Kommentar dazu. Der, also 90 Zentimeter, das ist ungefähr bis zu meiner Hüfte.
Okay, so ein guter Meter Pinguin ist das.
Ja, 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 guten Meter Pinguin. Die Kaiserpinguine, ne, wie gesagt, können auch größer werden, aber darum geht es jetzt nicht.
Wie schwer werden diese Königspinguine dann?
Die Königspinguine werden in freier Wildbahn meistens zwischen 10 bis 16 Kilo.
Ja.
Pesto übrigens hat aktuell ein Gewicht von 23 Kilo.
Was?
Pesto ist übergewichtig.
Schwer übergewichtig, weil er ist ja
schwer
sogar noch ein Baby.
Übergewichtig, ja. Aber
okay,
dazu kommen wir noch. Pesto ist wirklich schwer im Vergleich zu seinen
Und wo
Kollegen.
Wohnt er eigentlich? Also ich glaube, der wohnt ja auch in einem Tiergefängnis, oder?
Ja, Tierknast, Melbourne Aquarium bzw. Zoo. Genau.
Wie alt werden die? Die Königspinguine?
Die Königspinguine werden in der freien Wildbahn zwischen 15 und 20 Jahre alt, also ein solides Alter. Aber wie wir das schon öfter hatten, Vögel können ja auch mal deutlich älter werden.
Mhm.
Also Vögel sind sehr langlebige Tiere. Irgendwie.
Ja.
Ich wollte noch einmal, wir haben die Herkunft, die ursprünglichen Vorkommen der Königspinguine, die liegen nämlich im sogenannten subarktischen Raum. Das sind Inselgruppen, die nicht die Arktis sind, ja, sondern davor liegen quasi, ja, vor dem arktischen Festland.
Ganz kurze, blöde Frage, ist Arktis jetzt Nord- oder Südpol?
Südpol.
Okay, danke.
Südpol.
Vergiss immer.
Es gibt Pinguine, glaube ich, wirklich nur auf der Südhalbkugel.
Was?
In Argentinien, in Südafrika gibt es sogar welche.
Ja, stimmt. Ach, spannend. Okay, wir kommen zum wichtigsten Punkt von unserem Steckbrief. Und zwar das, was ich wahrscheinlich heute nicht genug bekommen habe. Wie viel schlaft denn der Pesto pro Tag?
Oh, da bin ich ja wieder in ein Rabbit Hole gestolpert, ne? Weil die Schlafangewohnheiten von Pinguinen sind sehr, sehr interessant, weil die immer nur Intervallschlafen machen. Die schlafen, immer schwer zu sagen, in welchen Abständen, aber sie schlafen immer nur bis zu 10 Minuten. Und das ist schon sehr lange. Teilweise gibt es Pinguinarten, die schlafen nur 15 Sekunden am Stück. Also einmal kurz.
Echt?
Und dann sind sie wieder da. Also es gibt die evolutionstheoretische Herangehensweise, dass das so entstanden ist, weil die schon doch relativ viele natürliche Feinde haben, obwohl sie ja relativ weit vom Schuss leben.
Ja.
Und auch vor allem das harsche Environment, ja, also die harten Umweltbedingungen des subarktischen Raumes oder überhaupt der Polkappen, sorgen dafür, dass die immer wieder quasi Bewusstsein erlangen müssen, zumindest das ist die Theorie, um zu checken, so, ach Gottchen, jetzt kommt ein Blizzard, jetzt wird's kalt, alle zusammenrotten, kuscheln. Oder, oh Gott, Sonne kommt raus und jetzt steigt die Temperatur wieder alle auseinander. Ich muss mal ein bisschen Luft, also ein bisschen Wärme ablassen. Die sind ja auch super isoliert, die Viecher.
Ja, die sind echt sehr gut isoliert.
Und sie haben tatsächlich zwischen 7 und 11 Stunden Gesamtschlafzeit, wenn man all diese Breaks zusammenzählt.
Das ist nämlich dann schon eine coole Leistung.
Das ist ziemlich lang, ja. Also, und auch abstrakt irgendwie, dass mal wieder, ich wollte gerade Säugetiere, aber Wirbeltier, dass bei Wirbeltieren dieser Schlaf so weit verbreitet ist und auch dieser 8-Stunden-Schlaf, sag ich mal. Also viele Wirbeltiere.
Pi mal Daumen, ja.
Ja, genau, so zack, 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 ungefähr 8 Stunden Schlaf, plus minus. Aber es ist trotzdem eigentlich faszinierend, dass sich das so durchgesetzt hat.
Stimmt, wenn man es vergleicht mit Reptilien, die ja diese Dormanz oft haben, worüber wir letztes Mal geredet haben, also quasi diese Winterschlafphasen, aber das bei uns. Wirbeltieren und auch vielen Säugetieren oder den meisten Säugetieren sich das Konzept Schlaf sehr durchgesetzt hat.
Ja,
absolut. Bin ich persönlich ja heilfroh. Bin großer Fan von Schlaf.
Ich auch. Alle lieben Schlafen.
Kommen wir darauf, was ist jetzt da beim Pesto los? Da in Australien, da bin ich ja geboren. Haha. Ich habe da sogar auf meinem Arm Australien tätowiert. Ich bin tatsächlich sogar in Melbourne geboren.
In Melbourne?
Ja, in Melbourne. Melbourne.
Ich war mal feiern und da war ein Australier dabei und die haben so einen geilen Akzent von Englisch.
Ja.
So
gonna have a five-bite punch, drink beer, it's so not heavy here. Bloody, bloody, bloody mate, come here. Ja.
Also, wir sind im Melbourne Aquarium. Wir haben Pesto genommen mit einem Geburtsgewicht von 20 Gramm am 31. Januar.
Ich glaube, es sind 200 Gramm, Schatz.
Was habe ich denn gesagt? 31 Gramm waren.
Na, 20 hast du gesagt. Da war ein Nuller war verloren.
Achso, meine Güte, jetzt bin ich schon ganz bräsig hier. Und inzwischen verhundertfacht.
Ja.
Er wiegt ja jetzt über 22 Kilo. Am 31. Januar geschlüpft, habe ich mal so aus Pfand mit reingenommen hier in den ganzen Bums-Schuppen.
Ja.
So, ich habe mal die der Melbourne Zoo oder Aquarium, Animal Prison, what do we call it, hat berichtet, dass 1,9 Milliarden Aufrufe generiert wurden durch Pesto.
Mhm.
Das gilt wahrscheinlich jetzt nur für die Socials von dem Aquarium-Scheiß da, dem Wasserzoo-Knast. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr viele Aufrufe.
Mhm.
Und jetzt kommen wir mal zu der Frage. Also, weil es ist ein bisschen schwer, da an Infos zu kommen.
Ja.
Aber mich hat interessiert, wie sind denn die Familienverhältnisse von Pesto?
Ja.
Ja. Und tatsächlich, Vater Blake, das ist der Vater, ja. Zur Mutter habe ich nichts gefunden. Der leibliche Vater, genau. Zur Mutter habe ich nichts wirklich gefunden. Aber er wird aufgezogen von einer anderen Beziehung, ja?
Ja,
also er hat Adoptiveltern quasi, was öfter mal bei Pinguinen vorkommen kann. Und so süß, weil die beiden Eltern sind sehr junge Königspinguine und auch durchschnittlich große Königspinguine. Also Pesto wiegt mehr als die beiden Eltern, also Adoptiveltern zusammen. Aber der Vater Blake ist halt, also der genetische Vater, der ist halt wirklich groß. Dazu kommen wir später noch. Ich wollte jetzt nur mal, liebe Leute, und kleine Trigger Warning an der Stelle, weil jetzt beginnt ein ganz, ganz, ganz verrückter Ritt. Und wir scheren mal kurz aus diesem Pesto-Thema.
Ja.
Aber ich fand das so interessant, dass ich es unbedingt mit reinnehmen wollte. Ja. Es wird jetzt ein bisschen wild. Okay.
Okay.
Also.
I'm ready.
Von 1960 bis 1986 war der Walfang ja ein
1860 bis 1986.
So, was ist denn mit Zahlen heute los bei mir?
Das weiß ich natürlich frei aus meinem Kopf raus, Leute. Das habe ich einfach so im Hinterkopf.
Bist.
Also 1860 bis 1986, fast über 100 Jahre.
Genau, war Walfang ein Riesending. Das Fett wurde vor allem für natürlich Schmiermittel, industrielles Schmiermittel, Kosmetika, Kerzen, Lampenöl verwendet.
Mhm.
Und das ist so krank, weil tatsächlich, es gibt darüber eine geile Statistik, in welchem Jahr wie viele Wale gefangen wurden und von welcher Art und so. Und Sperm Whale, also Pottwal und dies, das, Ananas, teilweise 120.000 Pottwale in einem Jahr. 120.000 Pottwale. Das hat diesen Bestand ja auch nah an den Kollaps gebracht. Aber wir wollen mal zurück zu den Pinguinen.
Ich muss ganz kurz nur was einwerfen. Kurzer Funfact. Ein Freund von mir ist ehemaliger Walfangbeauftragter von Österreich und er hat es geschafft, die Walpopulation in Österreich stabil zu halten. Null, null. Wirklich. Real story. Okay, also.
Warum haben die denn den Walfang? Ihr habt noch, ja, also.
Don't ask me. Ich weiß es nicht mehr. Liebe Grüße gehen raus an Moritz Schwarz. Ganz liebe Grüße.
Wild.
Okay.
Wild. Geil.
Also wir haben diesen Walfang und die haben das gefangen wegen dem Fett für alles Mögliche.
Genau,
ja?
genau. Der Walfang hörte erst auf, als das Öl massenhaft entdeckt wurde und als Öl als Industriewerkstoff verwendet wurde. Heißt, so ein bisschen irgendwie auf eine komische Art hat das Erdöl, auch wenn es den Planeten zerstört hat, es den Walen zuerst
gerettet.
Mal, die Wale zuerst mal gerettet, genau, meine Güte. Aber das ist ein anderes Thema. Zuerst galten die Pinguine, wir sind ja in der Pinguin-Folge, Pinguine, egal welche Art, galten erstmal als unsexy für die Walfangflotten, weil das Fleisch als ungenießbar galt, ja, nasty taste und ekelhafter Geschmack und bla bla bla. Die Haut war auch viel zu dick.
Ja.
Die hatten ja schon erwähnt, dass sie sehr, sehr gut isoliert sind. Und
Pinguine
die Haut
best
viel
isoliert,
zu
ja.
dick und lederig, als dass man die industriell verarbeiten könnte. Als man dann aber herausfand, dass das Fett der Pinguine eben doch zum Beispiel für Lampenöl verwendet werden kann und ökonomisch sehr interessant ist. Da kamen die Walfangflotten auf die Idee, pass mal auf, irgendwie, da rennen so viele Ölfässer, ja, da rennen so viele Barrelöl rum, lasst uns die doch einfach mal nutzen. Ganz kurz, das muss man sich mal vorstellen, ja, weil diese Schiffe waren nicht so, das waren nicht einfach Schiffe, die haben Wale erschossen, eingeladen und weggefahren, sondern das waren Industriekomplexe auf dem Wasser, okay? Die,
ja.
Die Wale und die Walrösser, und die haben ja ganz viel gejagt, die wurden auf den Schiffen verarbeitet, teilweise. Das Fett wurde ausgekocht und blabiblups, ja. Also riesige Industrieanlagen quasi auf dem Wasser. Aber nicht nur auf dem Wasser, sondern auch lokal in manchen Orten, wo zum Beispiel Pinguine vorkamen. Dazu gleich jetzt mehr. Die Offiziere und Matrosen in der Zeit berichteten, dass auf ihrem Schiff im Durchschnitt 700 Tiere pro Tag verheizt wurden.
Also die haben einfach die Pinguine eingeschmissen in den Ofen.
Richtig, das waren eigentlich kohlebetriebene Öfen, aber sie kamen dann auf die Idee, Pinguine sind ein nahezu unbegrenzter Rohstoff zur damaligen Zeit gewesen, weil da gab es noch riesige Populationen.
Ja.
Und Kohle ist teuer, und ist auch nur begrenzt vorhanden, wenn du erstmal auf See bist, ne? Dann ist er. Hm. Und dann kam sie auf die Idee, diese Tiere doch aufgrund des relativ hohen Heizwertes, ne, aufgrund des hohen Fettgehalts, zu verheizen.
Oh Gott, das ist so schlimm.
In einem Bericht hieß es, die Pinguine machen ohnehin viel Geschrei. Wenn wir einen, der noch lebt, ins Feuer werfen, schrie er ungefähr eine Viertelstunde gottjämmerlich, bis er tot war. Dann warfen wir den nächsten in den Ofen. Und als ich das gelesen habe, das war nicht so schrecklich.
Oh
und
Gott.
Es gibt noch ganz, ganz viele Berichte darüber, wie die wurden auch lebendig in Fett geworfen, also in kochendes Fett, um das Öl halt raus, also
oh
in
Gott.
Ihr Eigenfett quasi, in das Fett ihrer Schwestern und Brüdern und so und Cousins und Cousins. Ja, nee, das war ganz schön hart zu lesen auch. Ruhig, Robin. Heute geht es den Pinguinen ein bisschen besser.
Und eigentlich ist da, eigentlich wollten, also so quasi das gute Fett von den Walen, ich meine, die Wale haben es auch umgebracht, gell, also am Ende. Aber
ja.
Ich finde so ein bisschen, heieieiei. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Downer. Ich will jetzt nicht, ich habe ja auch im Schlachthof arbeiten müssen, da könnt ihr jetzt noch was erzählen, aber ich will nicht weiter downen. Gehen wir vielleicht doch wieder zum lebenden Pinguin zurück.
Zu Pesto.
Wie bist du auf ihn gekommen? Ist recht einfach zu beantworten, aber vielleicht hast du noch was anderes.
Ja, nee, die Standardnachricht so. Also ich habe bei meinem Instagram oder bei meinem Social Media gescrollt und
ja.
Habe halt alles voll gehabt mit diesen dicken, süßen Fluffelbutz.
Ja, der hat ja dieses ihr könnt es eh aufs Cover schauen. Da ist ein Bild von ihm, wie immer.
Stimmt.
Aber ihr könnt es natürlich auch googeln und die Videos anschauen. Das ist ja quasi noch ein Küken und die haben ja so einen Flaum. Die haben noch nicht das
ja,
Gefieder,
richtig.
Das die erwachsenen Tiere haben. Und die schauen ja wirklich so hässlich aus. Das ist ja unglaublich, aber gleichzeitig so flau. Sie schauen eigentlich aus wie ein Kiwi mit viel zu langen Haaren
der
Schale.
Stimmt.
Und am Kopf. Ja. So wandelnde riesige Kiwi.
Ich habe mir währenddessen auch mal Babys angeguckt vom Kaiserpinguin.
Wie schauen die? Die schauen ähnlich aus, oder?
Die sind viel schöner.
Echt?
Die sind nämlich grau, also die sind nicht braun, sondern die sind grau. Die haben so eine schöne Augenringe.
Ah ja,
also
die stimmt, sehen aus, die sind ultra die sehen, süß.
Ja, die sehen ein bisschen aus, als hätten sie so eine riesen Brille auf.
Kennst du die Kindersendung Pinga und Pingu? Das ist meine Lieblingssendung gewesen.
Aus Höflichkeit würde ich ja sagen, aber wir sind ja ehrlich.
Also,
ja, also
Pinga und
Pingu,
mega geil. Ja, voll. Kaiserpinguin-Babys sind ja viel süßer.
Ja,
sind
viel süßer.
Und Pesto ist ja richtig. Warum ist Pesto dann so ein Superstar? Ich verstehe das sowieso nicht.
Glaube,
warum ist der so ein Superstar?
Na, weil er vielleicht, er ist ja gerade nicht hässlich genug, um abstoßend zu wirken, aber er ist hässlich genug und ein bisschen eigenartig genug, um Mitleid zu erzeugen. Nach dem Motto, Nuffig! Weißt du?
Ja.
So
ja.
Ein Baby-Ei-Ei heulen, würden sie nicht so nachheulen.
Na,
ja?
Baby-Ei-Ei.
Weil
Baby-Ei-Ei,
hatten wir auch schon eine Folge zu, hört es euch gerne an. Ist eine geile Folge.
Baby-Ei-Ei ist wirklich.
Baby-Ei-Ei, da sagen die Leute, verbrennt es! Haut es in den Ofen wie die Pinguine.
Nein. Ich will jetzt schon wissen, als Tierärztin, die doch viel mit Qualzucht zu tun hat, du hast ja am Anfang die sehr provokante Frage gestellt, ist Pesto Qualzucht? Ich meine, der ist viel, viel schwerer als seine Zieheltern. Er ist grundsätzlich riesig. Jetzt frage ich mich schon, was ist da dahinter? Ist da Gendefekt dahinter und so? Kannst du darüber schon Aufschluss geben?
Könnte ich, aber mache ich noch nicht. Wir klären erstmal, weil ich will erstmal ein bisschen generell noch was zu Pinguinen an sich sagen, weil die ganz, ganz eigenartigen Lebensstil führen, die Pinguine. Insbesondere der Königspinguin, über den wir heute gezielt reden. Also, Königspinguine sind erstmal Tag- und Nacht aktiv. Die, wie bereits gesagt, durch diese Intervallschlafen haben die jetzt nicht die Nachtruhe, wo die 7 Stunden am Stück schlafen und dann wieder aufstehen, wenn die Sonne rauskommt. Und man muss auch dazu sagen, das Tag-Nacht-Verhältnis ist für diese Lebensarten an den Polen ein ganz anderes, weil die ja teilweise den arktischen Sommer komplett Sonne durch haben. Die Sonne geht da nie unter. Verrückt,
oder? Stimmt, logisch.
Ja, ja.
Okay, gut. Also Tag-Nacht aktiv, hat seine Etappen, haben wir schon gesagt, lebt am Subarktisch, also da so quasi vorm Südpol, hat er so ein paar Inseln.
Genau. Also erstmal. Wie läuft denn das ab? Ja, die haben natürlich Lust, Kinder zu machen. Und das ist eine sehr vokale Aktion. Ja, also das Brutverhalten ist, Paarungs-, Mann, Balzverhalten ist sehr, sehr, sehr vokal geprägt. Und so die schreien halt rum.
Ich schreie ja einmal rum, wenn ich einen Eisprung habe. Das ist normal. Okay. Kühe okay auch. Das ist oh sehr oft so, ja. Und dann im besten Fall treffen sie jemanden fürs Leben. Da werden ja immer Pinguine genau, ja zitiert, dass die irgendwie fürs ja Leben zusammen sind.
Ja.
Gefährliches Halbwissen jetzt von meiner
ja
Seite.
Ja, man sagt das zwar, aber sie gelten als unbeständig monogam. Heißt, die eigentlich leben sie schon in dieser Partnerschaft und zwar so lange wie möglich, aber es ist sehr, sehr häufig, dass ein Partner nicht zurückkommt, ein Partner verhungert auf dem Weg zurück, ein Partner erstickt vielleicht beim Tauchen oder bla bla. Also es passiert halt einfach häufig, dass Pinguine auf dem Weg
ja, und dann bleiben sie
müssen
nicht Single für immer, sondern
und
suchen
dann bleiben
sich
sie
einen
nicht
neuen
Single. Es gibt ja ein paar Tiere, die dann in Trauer versinken. Aber nee, die denken sich dann...
Ja, genau, das denke ich mir auch. Das denke ich mir auch.
Oder eine neue. Aber sie bauen keine Nester. Das ist noch ein bisschen eigenartig, weil sie zählen damit unter den Pinguinen zu den nicht einzigen. Der Kaiserpinguin macht das auch nicht. Sie tragen ihre Kids, ist voll süß. Das kennt man, glaube ich, auch so. Sie tragen ihre Eier und ihre Kids auf den Füßchen und papsen dann so mit denen umher. Weil die Kinder am Anfang, der Stoffwechsel ist viel zu, also der ist zwar schnell,
die haben nicht
aber der
so
ist ja auf Wachstum
Füße
ausgerichtet. Und genau richtig, die können das nicht, die würden absterben, die Füßchen. Die Pinguinchen, die kleinen, mein. Sehr, sehr, sehr so süß,
lieb,
wirklich unfassbar süß. Jetzt kommen wir mal dazu, ich finde das so geil, die legen bis zu 500 Kilometer zurück.
Das ist unglaublich.
Für, um in ihre Jagdreviere zu kommen. 500 Kilometer, was da los? Ja.
Das ist wirklich unglaublich.
Und das natürlich im Wasser. Ja, das ist klar, liebe Leute.
Der geht schwimmen.
Der geht schwimmen, richtig. Und dann schwimmt er und schwimmt er und schwimmt er. Und taucht, das finde ich so witzig, denn es handelt sich ja immer noch um Vögel. Evolutionär, ne, um Vögels. Mit hohlen Knochen. Aber Nebensache. Auf jeden Fall tauchen die 300 Meter tief.
Ist unglaublich.
300 Meter tief. Und da gehen sie auf Jagd nach kleineren Fischen, Krill und Tintenfischen. Tatsächlich, bei Krill gibt es ein großes Problem, denn der Mensch fängt unfassbar gerne auch Krill. Ja?
Was ist Krill, Robin?
Das sind so Krebstierchen, ja, kleinere Krebstierchen, so 1-2 Zentimeter, wenn überhaupt, die hobbymäßig auch von Menschen gefangen werden, um daraus alles Mögliche herzustellen. Ganz, ganz viel verrückte Sachen. Diese kleinen Fische werden natürlich eingefangen, um Fischmehl daraus zu produzieren, um es dann in Aquakulturen total toll zu verfüttern.
Genau,
wo ich mich frage, wo es... Also, na, egal. Tintenfische wiederum ist vielleicht die einzige Familie dieser drei, denen es relativ gut geht. Denn Tintenfische oder überhaupt diese achtarmigen Lebewesen, die Oktopoden...
Denen geht's gut, oder was?
Ja, naja, ich habe mal ein evolutionsbiologisches Video-Vortrag, war das, glaube ich. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Aber der meinte, die Zeit der Oktopoden ist gekommen. Also es war ja schon mal so, tatsächlich, die Welt wurde mal von Oktopoden dominiert. Und jetzt hat der Mensch so ziemlich alles rausgefangen, was nicht nied- und nagelfest ist.
Ja.
Außer die Oktopoden, ja. Also da hat er größtenteils, und Quallen, ja. Oktopoden und Quallen, die fressen wir Menschen nur relativ selten, ja. Bei den Oktopoden sieht das nochmal ein bisschen anders aus, das fressen wir schon eher. Aber vor allem auch bei Quallen. Aber der hat gesagt, Leute, es bricht die Zeit der Oktopoden an. Mhm. Hoffen wir es. Übrigens, Bibel, apropos Oktopoden, achtarmige Lebewesen, seid mal auf die nächste Folge gespannt. Vielleicht,
ich liebe Oktopus. Ich hätte so gerne einen Oktopus als Haustier. Die werden leider nur
aber
fünf Jahre alt.
Aber pass auf,
die
smartes,
ja,
smartes
ich stelle mir immer vor, dass ich in der Früh aufwache und er hängt mir so am Hals und will mich so erwürgen. Weil die kommen ja raus und so. Die brechen
ja
die ganze Zeit aus. Das sind
aber
richtig
crazy
Tiere.
Aber er hat ja noch ein Erpresserschreiben oder so.
Ja, genau.
Irgendwas hat er noch.
Ich
weiß nicht.
Und dann haben sie so einen geilen Schnack. Ja, okay, wir reden irgendwann über Oktopoden.
Ja,
aber
geil,
jetzt
doch
wissen wir ungefähr, wie der Alltag von so einem Pinguin ausschaut. Er schläft die ganze Zeit ein und dann schwimmt er viel zu weit. Ich will jetzt einfach nur wissen, handelt es sich wirklich um eine Qualzucht, Robin? Bei Pesto, bei diesem Kaiser, Königspinguin.
Warte doch mal. Hallo. Ich will nochmal auf die Bewegung kurz mal eingehen, ja. Die watscheln an Land und dann können die auch noch so rutschen, was total süß aussieht.
Ja, das stimmt.
Ja? Und dann im Wasser. Da sind sie nämlich wirklich flink, ja, und ziemlich, ziemlich dynamisch.
Unglaublich.
Was ich immer witzig finde, ja. Ich meine ja immer noch, ne, das ist eine Vogelart, ja. Mhm. Also, wir haben es hier nichts zu tun mit...
Aber ich bin immer wieder fasziniert. Ich habe jetzt auch wieder so Videos gesehen von so Vögeln, die in Küstennähe sind, die auch sehr gut schwimmen können. Also, zwischen Schwimmen und Fliegen ist jetzt von dem, also gefühlt von dem, der Bewegungsablauf recht ähnlich. Die Substanz, also quasi das Aggregatzustand ist halt was komplett anderes. Aber so der Ablauf von Schwimmen und Fliegen wirkt sehr ähnlich jetzt von als Beobachterin. Können wir zu Pesto zurückkommen?
So, Robinga, jetzt, meine Güte, jetzt haben wir dich. Jetzt ist okay. Also, ist Pesto eine Qualzucht, liebe Zuhörenden? Das ist tatsächlich eine schwierige, sehr, sehr schwierige Frage. Eine Frage, die ich gar nicht mal so leicht beantworten kann, liebe Leute. Von daher eine perfekt ausgewählte Frage. Aber, also, folgendes. Ja. Ich habe mir mal, es ist auch schwer, da an Quellen zu kommen. Pesto ist zu groß. Ja. Er ist jetzt nicht hyperriesig, besonders wenn man seinen Vater daneben stellt. Mhm. Der Pesto hat auch einen großen Vorteil. Er wirkt nur super, super groß im Vergleich zu seinen unterdurchschnittlich kleinen, also im Vergleich zu seinen zu kleinen Adoptiveltern.
Also seine Eltern sind viel kleiner, als weil die so jung sind. Und er wurde adoptiert von zwei Königspinguinen, die durchschnittlich klein sind. Und er hat aber einen durchschnittlich großen Vater.
Genau, sein
Vater.
Und
jetzt schaut es aus, mein Gott.
Genau, sein Vater war der größte Königspinguin im Melbourne Animal Prison. Und von daher geht man davon aus, dass er ihm quasi vererbt hat. Und der Melbourne Animal Prison, das ist ein bisschen komisch, ja, weil die medizinischen Untersuchungen sagen, dass Pesto völlig Astabone ist, völlig Taco, also alle Dude, keinen Stress macht ihr mal. Mhm. Da denke ich mir aber so, ich meine, es gibt ja auch Größenwuchs, ja, das ist ja kein...
Eben, es gibt Größenwuchs.
Ja, das ist ja kein...
Es gibt ja auch Kleinwuchs, deswegen gibt es auch Größenwuchs, von dem her bin ich mir da jetzt auch nicht so sicher.
Absolut, ja.
Und warum man gerade mit der Art weiterzüchten muss, auch die Frage, gell? Weil wie...
Das ist halt wirklich die Frage. Ob du sagst, pass mal auf, der große Kollege hier, der Vater von Pesto, lass mal nicht machen so. Wir wissen die medizinischen Folgen nicht, wenn der sich fortpflanzt und daraus ein noch größerer Pinguin resultiert, ob der Gelenkprobleme bekommt, Tumorbildung oder, ja. Also kann ja alle möglichen Folgen haben.
Wir sind bei Pesto, dem Pinguin, der viel zu groß geraten ist oder sehr groß geraten ist. Auf der Weirdheitsskala, die wir ja hier haben, 1 bis 46 oder 47, ich vergiss es die ganze Zeit. Ich muss sagen, Pesto ist für mich ein guter Durchschnitt. Ich finde ihn jetzt nicht mega weird. Ja. Ich finde, er ist bei so einer 25, so einer 20, weil er ist schon riesig. Und ich finde schon das Konzept, Vögel unter Wasser, finde ich schon immer noch sehr cool. Muss ich schon sagen.
Ja, absolut.
Bin ich schon immer
übrigens,
überzeugt.
Das kurz nochmal loswerden, das ist einer der wichtigsten Punkte. Weil Pesto wird jetzt nochmal kleiner und er wird abnehmen. Ja.
Warum?
Denn die Königspinguin-Babys stopfen sich richtig voll. Ja, die hauen sich richtig was rein. Ja.
Ja.
Und dann, wenn sie in die erste, also wenn sie ihr Babykleid verlieren,
kommen,
nehmen sie nochmal relativ stark ab. Also er wird jetzt nicht auf 10 Kilo oder 11 Kilo, wie seine Adoptiveltern verhalten, aber er wird nochmal ein bisschen abnehmen und sogar wahrscheinlich kleiner werden, habe ich gelesen. Und er wird viel schlanker, weil die Tierpfleger, die sich um Pesto kümmern, meinten, wenn man da mit dem Finger reingeht,
dann ist das so viel.
Du verschwindest bis hier im Fell, so in diesem Babyflaum. Ist natürlich klar, weil die Mädels und die Jungs wachsen ja in sehr, sehr harschen Bedingungen auf.
In Australien.
Richtig dickes Fell. Ja gut, da ist im Tiergefängnis ist natürlich klar, dass das nicht der Fall ist. Aber Pesto wird seine Eleganz zurückgewinnen, ja, oder überhaupt mal erlangen, hat er noch nie gehabt. Aber er wird an Eleganz dazu gewinnen, an Körpergewicht verlieren. Vielleicht, wahrscheinlich auch ein bisschen an Größe. Und ja, ob er dann immer noch so erfolgreich sein wird, Pesto?
Ich bin gespannt, wann Mudeng aufhört.
Ja.
Also, weil es sind Babys und dann sind sie süß und dann werden sie älter und dann
das
ist
war
es
ja
so
bei, ich musste ein bisschen immer dran denken, wenn so Thema Tierbabys, bla bla bla, und dann musste ich mal an Knut denken, dem Eisbär, der an einem Gehirntumor, glaube ich, verstorben ist.
Ja. In Berlin war der, gell?
Ja, ja, Knut, der Eisbär. Da war auch am Anfang ein Riesenhype, alle lalala, pipapo. Ja. Ja, und wenn er erstmal erwachsen ist, dann gut, dann lag er eh nur noch auf seinem viel zu heißen Felsen rum und war dem Tode näher als dem Leben.
Gut, wir kommen zum Spiel.
Seid ihr bereit für eine neue Runde mit fantastischen Fragen?
Ich bin bereit, Schmidtmann.
Die erste Frage ist Tatsache wie auf deinen Leib geschnitten, Theresa. Also eine Frage für dich. Wie viele Hundebesitzer nehmen ihr Tier mit ins Bett? Basieren tut das auf einer Umfrage aus den USA. Es gibt drei Antwortmöglichkeiten. A, 72%, B, 56% oder C, 37%.
56%.
Ich müsste raten, ich würde mal, aber ich finde ehrlich gesagt die Prozente relativ hoch.
Nein, ich finde sie nicht so hoch.
Echt?
Robin. Aber Schmidtmann, wie viel Prozent geben zu, dass ihr Hund regelmäßig im Bett schläft in Amerika?
Tatsache so viele, wie du vermutet hast. 56% der Befragten sagen das. Die Menschen, die schlafen, dieses machen sehr gerne mit den Hunden, weil sie dadurch ein sehr gutes Gefühl haben. Also
süß.
Gefühl von Sicherheit, Gefühl von Geborgenheit und so. Das vermittelt halt so ein Haustier mit dem Bett. Die nächste Frage. Es geht um Hühner.
Hühner!
Um was?
Süß.
Hühner.
Um Hühner.
Okay, ja.
Wie lassen sich die Farben von Hühnereiern voraussagen? Theresa.
Theresa.
Ja, Entschuldigung, das ist ein Nutztier, das habe ich studiert.
Danke für diese Frage.
Es geht um diese Kehllappen unter den Ohren bei den Hühnern. Die Farbe von denen sagt dann, also ich weiß nicht, ob es Kehllappen heißen, aber das sind so knapp unter den Ohren, sind das so an den Wangen.
Ja.
Und daran kann man die Farbe von den Eiern erkennen.
Legescheibe heißt das. Und wenn das weiß ist, diese Legescheibe, das ist irgendwie so ein Ansatz im Ohr, der aber fürs Gehör keine Relevanz hat.
Genau.
Wenn dieses weiß ist, dann kriegen die Hühner so cremefarbene Eier. Und wenn diese Legescheibe rot ist, steht das für bunte Eier. Denn das lasse ich außerdem auch überrascht, Theresa, du wirst wahrscheinlich wissen, weiß und braun sind nicht die einzigen Eierfarben, die es gibt.
Es gibt
eigentlich noch, weiß nicht, grün, blau, sowas alles habe ich gelesen.
Ja, es gibt ganz alte Rassen, vor allem auch so Seidenhühner, die haben so ganz geile Farben, ja.
Meine Kollegin Annemarie hat so grüne mit schwarzen Sprenkeln
ja,
drauf.
Ja, nur diese kapitalistischen Hochleistungshennen, die können halt
die
nur
so weiß, oder
weiß,
braun.
Und, ja. weiß und braune Eier legen. Die nächste Frage geht um Rennmäuse. Und zwar, wie klären Rennmäuse ihre Rangordnung untereinander? A, durch Boxkämpfe. B, anhand der Anzahl der Nachkommen. Also das Tier mit den meisten Nachkommen ist der Erste, der ganz oben in der Rangordnung. Oder C, durch Wettrennen.
Also das ist nicht meine Runde. Ich
weiß ich aber auch nicht. Also, weil
kannst du nochmal die drei vorlesen?
Boxkämpfe?
Ich glaube, ich kann jetzt kurz meinen Gedankengang machen. Also die haben ja im Vergleich zu anderen Mäusen einen recht stabilen, dicken Schwanz. Die können sich also nach hinten aufstellen. Bilde ich mir jetzt gerade ein. Ich glaube, dass die Boxkämpfe haben.
Das ist Tatsache richtig. Die stellen sich
ja,
auf ihre...
Ja, der Punkt geht an die, Robin. Hey, wir haben so oft so Insektenfragen, okay? Jetzt haben wir einmal ein paar Säugetiere, Nutztierfragen. Rennmäuse sind echt ganz cool, weil die sind nicht so wie Mäuse, die stinken nicht so wie Mäuse, die haben mehr was von einem Degu. Ihr fragt euch jetzt, was ist ein Degu? Das frage ich mich seit 20 Jahren, okay? Also, gut.
Das war das Spiel in dieser Woche. War mir vielleicht ein bisschen zu wenig kompetitiv. Ich werde einfach mal wieder die Punkte zur nächsten Woche rauskramen.
Na, also mal!
Wieder ein bisschen
gut,
Spannung
Schmidtmann.
Rein, oder?
Ich habe doch gerade gesagt, ich mag das so.
Wie schaffen wir?
Ja, immer wenn wir uns wohlfühlen, kommt der Kapitalismus
der
um die Ecke und sagt,
Junge.
Das reicht nicht. Danke, Schmidtmann, für diese tollen Fragen, die gar nicht mich bevorzugt haben.
Sehr gerne.
Liebe Leute, das war Weird Animals für diese Woche. Nächste Woche darf ich wieder ein Tier mitnehmen und ich darf das Geräusch machen. Wir haben ja schon ein bisschen was angeteasert. Vielleicht habt ihr eine Vermutung. Hier kommt das Geräusch. Ich weiß nicht, wie ich es sonst darstellen soll, Robin.
Ja.
Du musst das Lachen schon wieder verkneifen, gell?
Ja.
Ihr wisst wahrscheinlich, was es ist. In diesem Sinne, Pieps, wir haben euch lieb. Wir hören uns nächste Woche. Robin, vielen Dank für Pesto.
Macht's gut, Piepe. Vielen Dank fürs Zuhören. Teilt diesen Podcast mit Freund, Feind und eurem Haustier. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Dienstag.
Hören wir uns.
Hören,
okay.
Mein, hören wir uns nächste Woche Dienstag.
Tschüss.
Tschüss.
Weird Animals. eine Produktion von Andan im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD.
Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Host und Redaktion: Theresa Hosser und Robin König. Das bin ich.
Weitere Redaktion und Producer:
Patrick Stegemann und Georg Schmidtmann.
Musik und Sounddesign:
Yannick Werner. Projektleitung und Redaktion RBB:
Klaus Schwartau. Die Executive Producer für Andan sind Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Für den RBB:
Jens Jarisch.
Cover:
RAM Studio.
Danke fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.
Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Ich liebe das alles hier. Das ist so cool. Das ist die beste Überraschung.
Hi, ich bin Donya Farahani und Host von OMG. Eigentlich heißt dieser Late-Night-Talk OMG meine Mutter. Aber das wissen meine Gäste nicht.
Nein.
Ja, krass, ey, hätte ich nicht erwartet so.
Sie denken, sie kommen auf ein paar Drinks und ein bisschen Obst vorbei und wir reden. Aber ich werde sie überraschen. Mit der eigenen Mutter.
Hello.
Ich bin geschockt. Ich dachte, dass sie mit dem Hund spazieren ist.
Ich weiß nicht, hättest du Bock, dass deine Mutter am Start ist und in einem Podcast über dich spricht?
Nein.
Ich weiß nicht.
Mein Zimmer habe ich lange nicht mehr gesaugt, glaube ich. Ne?
Das hat Papa auch festgestellt, sollte ich dir übrigens ausrichten.
OMG, meine Mutter gibt's jeden Freitag in der ARD Audiothek.
Das ist ja so iconic.